Ich sag immer so gerne, erst die Hausaufgaben machen und dann fancy Shit kaufen. Ich glaube tatsächlich, die wichtigste technische Maßnahme, wenn ich mir nur eine einzige aussuchen dürfte, wäre auf jeder Kiste ein EDA am Laufen zu haben. Früher hieß das mal Antivirus, bevor das jemand anders genannt hat. Alle KPIs, die Leute sich ausdenken, wie Return on Security, Invest oder so, also ROSI, ist Quatsch. Also ich kann gar nicht sagen, wie viel Geld wir gespart haben dadurch, dass wir was verhindert haben, was vielleicht nie passiert wäre. Es macht es einfach schwer.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, der Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Und es ist schon ein paar Jahre her, da habe ich an einer sehr spannenden Recherche mitgewirkt. Sie begann nämlich mit einem Code-Schnipsel. Und dieser kleine Schnipselcode, Schadcode muss man sagen, der führte uns auf die Spur von staatlichen Hackern aus China. Und hunderte Konzerne weltweit waren dann von dieser Schadsoftware betroffen, darunter auch deutsche DAX-Unternehmen. Und das Ziel von dieser Schadsoftware war nicht schnelle Erpressung, sondern das große Ganze. Also da ging es um Industriespionage, Abfluss von Patenten, Konstruktionsplänen und so weiter. Seitdem, ich glaube, das kann man ganz gut seriös sagen, hat sich die Bedrohungslage zunehmend verschärft. Also Ransomware, Industriespionage, Datenklau. Und jetzt kommt natürlich noch die ganze künstliche Intelligenz dazu, was die mit der IT-Sicherheit macht. Und genau darüber spreche ich heute mit Benjamin Bachmann, CISO bei Bilfinger. Ben gilt als, wenn ich das mal so sagen darf, als ruhiger, analytischer Typ, der IT-Security nicht als Panikthema sieht, sondern als Managementaufgabe, also pragmatisch rangeht, strukturiert, Resilienz aufbauen will. Ich bin da mal sehr gespannt, was er da zu denkt und was er da auch vorhat. Da kommen wir zu. Deswegen aber erstmal herzlich willkommen, Ben. Schön, dass du da bist.
Danke, Svea, für die Einladung.
Ja, jetzt habe ich ja das Feld gerade eben sehr weit aufgemacht mit den ganzen Bedrohungen. Aber lass uns mal zusammen eine Landkarte ziehen. Also von Ransomware bis hin zu staatlich gesteuerten Angriffen. Was steht denn 2025 ganz oben auf deiner Liste?
Na, ich glaube, das kann man gar nicht so auseinanderdröseln, weil viele dieser Ransomware-Gruppen ja vermutlich staatliche Akteure sind. Oder zumindest glauben wir das. Ja, oder Russland oder die USA. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn es darum geht, dass wir die Cyber-Security-Weltkarte aufstellen und dann sind da nur Iran, Russland und so weiter drauf und dann fehlt dann Israel oder UK oder Deutschland oder USA. Also von daher bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, wir sind da genauso schlimm wie die andere Seite auch. Was steht auf unserer Agenda? Ich glaube tatsächlich, eins der größten Themen ist oder wofür alle Angst haben, das Thema Ransomware. Dass es die falschen Stellen erwischt. Ich meine, wenn es jetzt mal einen Rechner erwischt, was soll's? Normalerweise ziehen die auch den Stecker nicht dann oder drücken auf den Schalter, wenn sie noch nicht wirklich die AD erwischt haben. Aber ja, doch, das ist so ein wichtiges Thema und das ganze Thema Datenschutz.
Datensicherheit.
Ja, Datensicherheit, okay, aber ich war jetzt tatsächlich eher bei der Datenschutzgrundverordnung und allem, was da hinten dran hängt. Eigentlich will man ja nicht, dass irgendwelche personenbezogenen Daten verloren gehen, wie auch immer, ob das durch Ransomware passiert, ob das passiert, weil irgendein Mitarbeiter was ausgedruckt und liegen gelassen hat, weil das wird am Ende teuer.
Oder weil vielleicht einfach eine Schnittstelle nicht sauber, ich will nicht sagen, nicht sauber programmiert wurde, die wurde wahrscheinlich sauber programmiert, aber vielleicht wurde vergessen, dann eine Lücke zu schließen. Aber kommen wir auch noch zu. Ich will aber vorher einmal von dir ganz konkret wissen, hast du denn so einen größeren Fall schon mal erlebt, entweder von Industriespionage oder von Ransomware, so in deiner Zeit in der IT-Security?
Ja, also ich mache das Thema Informationssicherheit jetzt schon eine ganze Weile. Ich war, bevor ich bei Bilfinger war, bei einem anderen deutschen MDAX-Unternehmen, davor lang in der Beratung. Und gerade in der Beratung war eine der Themen, die wir öfter begleitet haben oder die ich öfter begleitet habe, Unternehmen, die jetzt einen großen Vorfall hatten, auf eine neue Architektur aufzusetzen. Weil es hilft nichts, wenn jetzt jemand reingekommen ist und ich tausche einfach nur ein Schloss aus, dann ist vielleicht gar nicht durch das Schloss gekommen. Es hilft nicht, ich muss um meine ganze Architektur nachdenken. Und ja, gar nicht so weit von dem schönen Ort, an dem wir hier sitzen, war so ein mittelständisches Unternehmen, das immer behauptet hat, mittelständisch zu sein mit 50 Produktionsstandorten und 45.000 Mitarbeitern weltweit und so, die dann doch einen böseren Ransomware-Angriff hatten und am Ende komplett Zugriff auf ihre gesamte Kommunikation verloren haben.
Das wollte ich gerade so mal fragen, was das eigentlich bedeutet hat. Du hast vorhin schon angedeutet, okay, einen Rechner kann man ausschalten, aber was bedeutet das denn, wenn dann eben so viele Produktionsanlagen betroffen sind? Also heißt das dann einfach für den Betrieb auch möglicherweise erstmal Stillstand und wahrscheinlich ein großer Schaden?
Ich würde sagen, es hängt stark davon ab, wie das gekoppelt ist oder eben auch nicht. In dem Fall, den ich jetzt im Kopf hatte, war es tatsächlich ein Produktionsstillstand von 6 Wochen. Das muss man als Anlagenmaschinenbauer erstmal verkraften können. Und was die mit am meisten getroffen hat, war, dass sie jegliche E-Mail-Kommunikation verloren haben.
Wenn du da nochmal auf den Fall guckst, hast du, wo du sagst, das habe ich da mitgenommen, also das habe ich da gelernt oder gesehen oder das würde ich auf jeden Fall heute so oder so nochmal machen oder anders machen?
Also was ich schön fand, wir hatten da einen Workshop oder ich hatte einen Workshop mit dem CIO da. Wir haben aufgeschrieben, was sind die 10 wichtigsten Themen, die man jetzt angehen sollte. Und dann hat er eine Frage gestellt und zwar, sortieren Sie das bitte nach dem Preis.
Okay.
Und dann haben wir die teuersten Sachen zuerst gemacht.
Ah,
weil er gesagt hat,
okay.
Jetzt hat er Geld, in 4 Wochen sieht es vielleicht wieder anders aus.
Okay.
Und das ist eigentlich ganz spannend. Ich glaube, in so einem Fall würde ich wahrscheinlich auch hingehen und meinem Vorstand hinlegen, guck mal, diese 10 Sachen sollen wir tun. Und ganz oben steht das Teuerste. Weil zu dem Zeitpunkt, das habe ich mehrfach erlebt, auch bei anderen Vorfällen, spielt Geld immer keine Rolle.
Was ist denn das Teuerste?
Hängt davon ab, was ich noch nicht habe. In der Regel wahrscheinlich ein Security Operation Center, also 24x7 Überwachung meiner IT.
Jetzt war es in dem von mir am Anfang skizzierten Fall so, da waren die Angreifer teilweise über Monate, über Jahre sogar in den Systemen, auch ruhend oder mit sehr kleinen Bewegungen. Man konnte das dann im Nachhinein nachvollziehen. Und das war extra so gemacht, damit die Firmen sie eben nicht so schnell detektieren konnten. Ja, also es ging eben schon um so richtige Industriespionage, möglicherweise Patente, aber auch Zugriffe auf Konstruktions- oder Prozessdaten. Welche Rolle spielen denn solche Angriffe für dich?
Ich glaube, die sind schon wichtig. Aus der Vergangenheit weiß ich nicht, ob wir da über denselben Fall sprechen oder nicht. Hatte ich aber mal einen Kunden, der einfach 2 Jahre lang jeden Auftrag verloren hat.
Ach.
Und zwar immer, keine Ahnung, um 0,5% wegen des Preises oder so.
Okay.
Bis man dann festgestellt hat, dass da irgendwann mal ein Pizzabote reingegangen ist, der gar kein Pizzabote war und an der Faxweiche quasi einen Doppler reingesteckt hat. Und dann haben alle Faxe, die da reingegangen sind, sind woanders auch noch hingeschickt worden. Und ich glaube, das ist schon ein relevantes Thema. Ist das jetzt ein relevantes Thema für mich gerade in meiner Situation? Ich glaube eher nicht so.
Also kommt dann im Vergleich jetzt zu sowas wie Ransomware dann doch seltener vor, so eine ganz gezielte Industriespionage.
Ich glaube, es hängt davon ab, was ich selber als Unternehmen auch tue. Wir sind sehr stark im People-Business unterwegs. Wir haben jetzt vielleicht nicht so viele Patente. Dann ist es vielleicht nicht so relevant. Wenn ich jetzt aber irgendwie die tollsten Flugzeuge der Welt baue, die sonst keiner bauen kann, dann wäre ich da vielleicht ein bisschen vorsichtiger.
Sag mal, und wie verändert jetzt KI die Bedrohungslage? Neuer Player im Game oder sagst du eigentlich same, same?
Genau, das ist meine Lieblingsfrage. Da diskutiere ich auch mal ganz gerne drüber. Aus meiner Sicht macht das gar keinen Unterschied. Also keinen besonders großen. Du hast eingangs gesagt, die Bedrohungslage hat sich in den letzten Jahren stark verschärft. Das sehe ich auch nicht so.
Nee, wie siehst du es denn?
Ich glaube, da hat sich gar nicht so viel getan. Ich glaube, wir nehmen es nur mehr wahr, weil es mehr in den Medien steht.
Mhm.
Ich glaube aber nicht, okay, es gibt auch immer mehr Umsatz damit gemacht. Okay, vielleicht hat man das früher nicht gemessen. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es exponentiell ein stärkeres Wachstum oder mehr Bedrohungen da gibt.
Ich habe nur jetzt einen aktuellen Bericht gesehen zur Ransomware. Da war ich tatsächlich schon beeindruckt, also wie stark der Verlust durch Ransomware angestiegen ist in den letzten Jahren. Ne? Daher kam diese Verschärfung der Bedrohungslage.
Ja, aber wenn du dir jetzt den BSI-Bericht anschaust, dann sagen die jedes Jahr, oh Gott, wir sterben. Mhm. Und im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr wieder. Also da ist irgendwann mal das Ende erreicht, finde ich auch. Ja, das ist ein schwieriges Thema und da kann man lange drüber diskutieren.
Nervt dich das manchmal oder siehst du es auch irgendwie positiv? Also, dass du sagst, ich hatte neulich ein Gespräch mit jemand aus der Branche, der eben gesagt hat, ich sehe es auch irgendwie positiv, weil das hilft einfach der Awareness.
Also, das Thema nervt schon. Es hängt davon ab, mit wem man drüber spricht. Von der Idee her mit Awareness, wenn ich zu meinem Vorstand gehe, würde ich ja sagen, es ist positiv. Aber den nervt das auch. Das heißt, es ist auch nicht positiv, um da Awareness zu steigern, weil die Sachen vielleicht gar nicht betreffen. Das ist weit weg, das hat keinerlei Impact. In der eigenen Bubble finde ich das einfach nur ätzend. Wenn ich alleine LinkedIn aufmache und dann wieder sehe, dass irgendwelche Leute schreiben, der und der wurde gehackt, voll Idioten oder so, weiß ich nicht. Das hilft mir nichts und das hilft auch der Branche nicht. Was tatsächlich hilft, auch Awareness-mäßig, ist Betroffenheit. Und ich kann mich an meinen Vorarbeitgeber erinnern. Da hatte der Vorstand, an den ich berichtet habe, getauscht. Oder ich wurde an einen anderen Vorstand umgehängt. Dann haben wir von vorne angefangen, wieder erklärt, was ist denn diese Informationssicherheit, warum machen wir das, warum muss man da Geld ausgeben und so viel. Und irgendwann hatte ich wieder einen Termin beim CFO und dann sagt er so, hey Ben, du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Ich habe gesagt, und was ist dir passiert? Ich habe am Flughafen kein Auto gekriegt. Gesagt, ja und? Ja, Sixt hatte einen Vorfall. Ich habe kein Auto gekriegt. Da war das Thema auf einmal für ihn wichtig.
Okay.
Er war am Flughafen, hat kein dummes Auto bekommen. Und dann war es wirklich relevant für ihn.
Okay.
Das darf nicht passieren. Unseren Kunden kann das nicht so gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht passiert.
Also Betroffenheit. Im Sinne von, dass Leute halt einfach merken, okay, IT-Sicherheit hat was mit mir zu tun, hat was mit meinem Unternehmen oder mit meinem Leben zu tun. Ich will von dir noch mal ein bisschen genauer wissen, wo du so die technischen Schwachstellen siehst oder wo du sagst, okay, da lohnt es sich für Unternehmen, genauer hinzuschauen in diese Bereiche. Also nicht, dass ich jetzt hier eine Anleitung geben will für Cyberkriminelle, weil ich denke, wir verraten hier kein Geheimwissen. Aber was ist denn so aus deiner Perspektive her das, wo du sagst, da sollten auf jeden Fall Unternehmen besonders drauf achten, ja, dass sie da gut aufgestellt sind?
Ja, ich sage immer so gerne, erst die Hausaufgaben machen und dann fancy Shit kaufen.
Mhm.
Und das ist genau das Thema. Ich kann mir natürlich die neueste, tollste Software kaufen, die es irgendwie am Markt gibt oder einen Service oder eine SaaS-Lösung oder was auch immer. Wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, das heißt, ich kenne meine Assets nicht, ich weiß gar nicht, was für IT-Systeme ich habe. Ich patch die vielleicht nicht, ich habe gar keine Vorgaben. Also Vorgaben im Sinne von, ich darf gar keine USB-Sticks einstecken. Wobei das natürlich eine doofe Vorgabe an Mitarbeiter wäre, weil ich technisch verbieten könnte, dass die, wenn die reinstecken, dass nichts passiert. Also wir sollten vielleicht auch dafür sorgen, dass wir immer da, wo es geht, unsere Mitarbeiter technisch abholen oder technisch schützen. Wenn ich so Sachen nicht gemacht habe, brauche ich mir keine Gedanken zu machen über, keine Ahnung, ein Next-Gen-automatisiertes Pentesting oder so. Wenn ich kein Patch-Management, Vulnerability-Management und all solche Sachen habe, dann findet der immer Schwachstellen ohne Ende.
Ich habe ja am Anfang von diesem total ausgefallenen Industriespionageangriff gesprochen. Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, dass Ransomware ein richtiges Thema ist. Gibt es sowas, wo du sagst, das sind so in Unternehmen die kleinen, in Anführungszeichen, einfachen Sachen, die man richtig machen kann?
Ja, auch dieser fancy Angriff vor ein paar Jahren war gar nicht so fancy, sondern das war eigentlich auch ziemlich low-level. Und die meisten Angriffe sind tatsächlich nicht besonders fancy.
Okay.
Mhm. Weil das ist so, wenn du versuchst, in ein Haus einzubrechen, läufst du durch eine Straße und guckst, wo ist die Tür auf. Und dann brichst du da ein. Und den Leuten, die du da bestohlen hast, die sagen dann, oh, bei mir war alles abgeschlossen und ich habe die neuesten Schließsysteme und so. War es vielleicht gar nicht. Und im großen Fall ist das bei den Ransomware-Sachen ja auch so. Da werden ja nicht gezielt Unternehmen angegriffen oder manchmal schon. Industriespionage ganz sicherlich ist das sehr gezielt oder wenn es staatlich versucht wird. Aber in vielen Bereichen nehme ich ein Schleppnetz, fahre durch die Ostsee und wenn dann halt ein Wal da drinnen, wenn es da Wale gibt, drinnen hängt und ich den nicht schnell genug rauskriege, dann habe ich halt ein Krankenhaus verschlüsselt. Das wollte ich vielleicht gar nicht. Der Punkt hier ist tatsächlich, dass wir als Unternehmen einfach unsere Hausaufgaben machen müssen. Und eine der wichtigsten Hausaufgaben ist es, hab sowas wie ein EDR, ein Antivirus oder sonst was. Und gerade in der Security gibt es ja die Leute, die sagen, oder es gibt immer zwei Seiten. Der Mensch ist die größte Schwachstelle in der ganzen Kette oder der Mensch als die Firewall oder so. Es gibt viele Leute, die sagen, der Mensch ist der größte Schwachpunkt, den wir haben in der Security und die denken an den Ben aus der Buchhaltung oder so, also an den Endanwender. Ich stimme auch zu, der Mensch ist das größte Problem, aber ich bin hier eher bei den Admins oder bei den Softwareentwicklern.
Und was ich mich auch gefragt habe, ich kenne das dann auch, dass Unternehmen sagen entweder, ja, aber wir haben doch einen Pen-Test gemacht, also einen Penetration-Test, wo ich mich dann frage, okay, warum haben die das nicht gefunden? Das war doch so einfach. Das würde mich interessieren, wie da deine Haltung dazu ist. Oder Unternehmen machen halt keine Pentests, weil sie sagen, ja, das ist Gott, oh Gott, wieso soll ich zum Arzt? Ich bin ja nicht krank.
Ja, also das Pentest-Thema ist ein schwieriges. Das macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn ich den Rest schon einigermaßen im Griff habe. Sonst gibt es eben viel zu viele Themen, die man findet. Und dann sind wir auch wieder dabei. Ich beauftrage 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage. Ich lege irgendwie einen Scope fest. Da guckt sich ja niemand alles an, dafür will ich ja gar nicht bezahlen, das Geld habe ich ja gar nicht als Unternehmen.
Mhm.
Und vielleicht ist diese SQL-Injection da nicht aufgetaucht, weil das gar nicht Teil des Pentests war. Also wenn ich einen Scope festlege und da soll sich jemand nur das Backend anschauen, dann kommt er ja gar nicht ins Frontend, in der du die SQL-Injection hattest.
Okay, also du sagst, so Pentests haben dann auch eine begrenzte Wirksamkeit,
wenn
ich nicht genau weiß, was will ich eigentlich davon?
Ja, und vor allem, wenn ich jetzt heute 3 Stück mache mit demselben Scope, mit 3 verschiedenen Firmen, kriege ich vielleicht 3 verschiedene Ergebnisse. Keiner von denen wird sagen, es ist alles tutti-frutti. Aber wenn ich die übereinander lege, habe ich vielleicht, keine Ahnung, 1,5-mal so viele Findings gefunden wie von jedem Einzelnen. Das machen Menschen hauptsächlich. Okay, manchmal wird das auch automatisiert gemacht. Und wenn das Menschen machen, hat jeder so ein bisschen seine eigene Kreativität und Vorlieben, was er sich anschaut. Und dann gibt es halt unterschiedliche Punkte. Und wenn ich einmal irgendwas gefunden habe, verbeiße ich mich vielleicht auch daran und schaue auf den Rest gar nicht mehr so stark.
Mhm.
Und ja, ich habe einen Pentest gemacht, ich bin sicher, ist halt irgendwie auch ein bisschen dämlich, weil ich war vielleicht zu dem Zeitpunkt sicher, aber auch nur für das, was der getestet hat.
Also ist vielleicht der Vergleich mit dem Arzt gar nicht so schlecht, wenn man so einen Test macht, um seine, weiß nicht, Blutwerte zu gucken und dann wird vielleicht ein Vitamin-D-Mangel nicht festgestellt, weil danach habe ich halt nicht geschaut. Vielleicht kann man es so tatsächlich ein bisschen verbildlichen. Also denkst du, dass es dann noch was anderes braucht? Also ich denke jetzt an sowas wie zum Beispiel kontinuierliche Prüfungen. Also man sagt, okay, der klassische Pentest ist gar nicht immer unbedingt das für jede Frau, jeder Mann.
Ich glaube, klassische Pentests sind genau das, klassisch und gut, wenn man sie richtig einsetzt. Wenn ich jetzt irgendwie eine Web-Applikation damit mein Geld verdiene und da eine Schnittstelle nach außen bereitstelle, dann sollte ich jemanden die Schnittstelle testen lassen. Und das kann ich super mit einem Pentest machen. Und das muss ich eigentlich auch damit machen. Also es kann eigentlich nicht sein, dass die ohne Authentifizierung funktioniert und du da einfach die Nummern enumerieren kannst und Daten abziehen kannst. Aber da gibt es ja diverse Sachen mit irgendwelchen Schufa-Scores oder so. Die kann jeder irgendwo nachlesen. Hängt immer von der Größe von meinem Unternehmen ab und der Anzahl der verschiedenen aus dem Internet erreichbaren Endpunkte. Wie will ich das denn kontinuierlich testen lassen? Ist auch ein bisschen schwierig. Also ja, man muss sich da Gedanken machen, auch dieses ganze Thema mit Vulnerability Management und Vulnerability Scannern und so, bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil wenn man das jetzt irgendwie laufen lässt, dann kriege ich da einen Report raus mit 1 Million Schwachstellen, habe ich ein schönes Excel. Was sollen denn die Leute in der IT machen damit? Also die haben ja normalerweise auch schon einen Job. Die freuen sich bestimmt nicht, wenn ich komme und sage, hier, 1 Million Dinger, du musst nur die obersten 100.000 patchen, weil die sind größer CVS 8.8 oder so, irgendeine random Nummer dann gewürfelt. Also da freut sich ja keiner drauf. Das heißt, denen müssen wir ja die Arbeit abnehmen. Vielleicht, indem man da auch Kontext mit dazu gibt. Also wo würde ich denn überhaupt hinkommen? Ich muss ein Log4j-Thema wahrscheinlich gar nicht patchen, wenn da niemand drankommt.
Ich finde es ganz spannend, was du sagst, weil das zielt ja alles so ein bisschen darauf ab, sozusagen nicht stumpf irgendwas zu machen, ja, sondern das Ganze sozusagen mit einer Idee zu machen, mit einem Konzept zu machen.
Ich mag den Spruch von Drosten mit There's no glory in prevention. Und das ist auch wirklich das Problem in der Security. Und alle KPIs, die Leute sich ausdenken, wie Return on Security Invest oder so, also ROSI, ist Quatsch. Also ich kann gar nicht sagen, wie viel Geld wir gespart haben dadurch, dass wir was verhindert haben, was vielleicht nie passiert wäre. Es macht es einfach schwer.
Ich kenne einen guten Spruch aus der Fliegerei vom Piloten, die sagen, wenn nichts passiert, dann habe ich einen guten Job gemacht. Also wenn nichts los ist, dann ist es gut.
Ja, kann ich gut verstehen, aber dann ist der Pilot jetzt auf ein Flugzeug fokussiert. Wenn ich mir jetzt eine Billfinger angucke mit über 30.000 Mitarbeitenden, jetzt können wir wieder darüber diskutieren, was ein Security-Incident ist oder was nicht. Aber du kannst dir ja nicht vorstellen, dass es nicht jeden Tag irgendwo wenigstens einen Incident auf der Welt gibt. Kleinere, größere. Wir hatten letztens eine Diskussion mit einem Wirtschaftsprüfer, der gemeint hat, auch Phishing-Mails, die bei uns eingehen, werden Incidents. Dann habe ich ihm gesagt, dann müssen wir hier in die Hunderttausende pro Tag gehen. Also da kann man drüber diskutieren. Aber der Scope bei den Piloten ist halt mein gekapseltes Flugzeug. Und nicht alle Flugzeuge der Lufthansa oder alle Flugzeuge von was auch immer für eine Airline. Und ich kann auch sagen, an meinem Rechner ist nichts passiert heute. Guten Job gemacht.
Genau, aber bei euch hier, du hast es angedeutet, passiert jeden Tag was oder passiert immer was? Ich hatte vorhin schon mal das Thema KI so ein bisschen angeschnitten und mögliche neue Bedrohung. Womit ich mich neulich beschäftigt habe, ist mit dem Thema Prompt Injection. Also gerade weil bei vielen Unternehmen das jetzt so kommt, dass man sagt, hey, lass uns doch KI-Agenten nutzen oder KI-Agenten einbauen. Und ein ganz bekanntes Feature könnte sein, dass meine E-Mails mir automatisch vorbeantwortet werden. Ist ja super praktisch. Ich komme ins Büro, alle meine Mails sind schon vorbeantwortet und ich muss nur noch klick, klick, klick auf Senden klicken. Jetzt habe ich mich gefragt, bei so einer Prompt Injection, da geht es ja darum, dass ich eine E-Mail bekomme und in dieser E-Mail, also von einem Angreifer, und in dieser E-Mail ist aber zum Beispiel mit unsichtbaren Zeichen oder mit andersartigen Zeichen was eingebaut und da steht dann im Prinzip drin, hey, du KI-Agent in diesem E-Mail-Postfach, such mir doch mal die und die Zahlen raus oder such mir mal das raus. Und das Ganze wird dann quasi wieder irgendwie chiffriert in eine Antwort-Mail gepackt und derjenige, der im Büro sitzt und dann auf Senden und Antworten drückt, der merkt im Prinzip gar nicht mehr, dass er gefischt wird sozusagen. Ja. Weil das hat sein KI-Agent alles erledigt. Ist das für dich was, womit du dich beschäftigst oder sagst du, das ist noch so weit weg oder das ist so klein im Scope?
Ich glaube, das könnte ein Thema sein. Für viele Unternehmen, gerade in Deutschland, ist es das noch nicht. Auch aus Datenschutzgesichtspunkten. Gerade größere Unternehmen tun sich ja schwer mit dieser ganzen KI-Thematik und Agenten hintendran aus Datensicherheit, Datenschutz, was auch immer. Von daher glaube ich nicht, dass das das nächste große Ding wird.
Mhm. Generell, also ich meine, jeder will gerne KI einsetzen und auch damit experimentieren und ausprobieren. Aber siehst du das auch als ein Risiko für den ganzen IT-Security-Bereich? Also dass ich will jetzt mal bei dem Beispiel API-Schnittstellen bleiben, also was, was man vielleicht erst begeistert eingesetzt hat, alles miteinander vernetzt hat und dann jetzt auch im Nachhinein merkt, oh, okay, da müssen wir nachsteuern. Also denkst du, das wird bei KI auch so sein?
Ich glaube eben, KI ist da auch eine große Chance.
Mhm.
Also gerade wenn ich mir jetzt, wir hatten das vorher mit dem Security Operations Center, also dem SOC, meiner Leitzentrale, wo alle meine Security Incidents oder Alerts und was auch immer reinfliegen. KI kann viel besser statistisch Daten auswerten als ein Mensch. Oder auch viel mehr, also viel mehr Zahlen sehen. Gibt bestimmt Menschen, die es besser können, weiß ich nicht. Aber da ist es natürlich auch eine Chance. Deswegen habe ich auch gesagt, für mich ist KI jetzt nicht der Untergang schlechthin für uns. Weil die Angreifer machen einen Schritt vor, dann ziehen wir auch nach. Wir sind immer ein Stückchen vorne dran, typisches Katz-und-Maus-Spiel. Aber das macht uns das Leben auch leichter.
Ich finde hier total das gute Stichwort, weil da wollte ich sowieso noch mit dir hinkommen, nämlich zum Thema Resilienz oder überhaupt auch zu dem Thema, wie kann ich den ganzen Angriffen trotzen? Also ist es Technik, ist es Übung, ist es auch eine Führungsaufgabe? Ich habe einmal ein Interview gemacht mit einer Vorständin von einem Energieunternehmen und die hat damals gesagt, die hatte so einen Ransomware-Angriff erlebt. Und die hatte zu mir gesagt, also es ist ja nicht die Frage, ob es eintrifft, sondern es ist eigentlich nur die Frage, wann. Also wir als Unternehmen sollten davon ausgehen, also dass wir auf jeden Fall mehrere Cyberangriffe erleben. Und jetzt gibt es ja diesen vielbeschworenen Begriff der Resilienz. Also resilienter werden, um solche Angriffe abzuwehren oder auch damit umzugehen. Wie definierst du es?
Das ist eine gute Frage. Und da ändert sich ja auch das Geschäftsmodell der Ransomware-Gruppen beispielsweise. Früher, wann auch immer früher war, haben die deine Daten verschlüsselt, haben vorher dein Backup gelöscht. Du musstest bezahlen, um deine Daten zurückzukriegen. Dann haben viele Unternehmen drauf gesetzt, bessere Backups zu kriegen, die ergibt sind, die quasi gar nicht aus dem AD, wo auch immer, erreichbar sind. Was haben die Ransomware-Gruppen dann gemacht? Die Daten zu sich abgezogen, haben gesagt, wenn du mich bezahlst, dann verkaufe ich sie im Internet. Oder stell sie noch ins Internet. Also quasi eine Double Extortion. Ich weiß gar nicht, was Extortion auf Deutsch heißt.
Boah. Erpressung.
Erpressung, danke. Ja. Und da wird es auch weiterhin hingehen. Was bedeutet Resilienz für mich? Also die Frage muss doch sein, wie schnell sind wir wieder arbeitsfähig?
Mhm.
Dauert es Wochen, Monate, Jahre? Im besten Fall dauert es nur Stunden oder Tage. Und wird man wieder komplett arbeitsfähig sein? Vermutlich nicht. Aber wenn ich so drüber nachdenke, hatten wir vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal den Versuch, unsere Resilienzfähigkeit auszutesten. Da gab es keinen Cyberangriff, da gab es einfach einen Stromausfall, einen etwas längeren. Es hat 6 Stunden gedauert, dann ist der ganze Kram wieder gelaufen. Also nicht, der Strom war nicht wieder da.
Okay.
Da haben wir auch gar nichts mit zu tun, aber quasi unser Wiederanlauf und die ganze Geschichte. Interessanterweise, das war auch nicht in Deutschland, war das zu einem Zeitpunkt, wo gerade der Gehaltslauf gelaufen wäre.
Mhm.
Ist auch schön, wenn du dann für mehrere tausend Mitarbeiter keine Gehälter zahlen kannst.
Ja, gibt es ja öfter mal solche Vorfälle, die gar nicht zwingend Cyberangriffe sind oder sein müssen, sondern wo halt einfach ein Backup falsch eingespielt wurde oder sowas. Erleben wir öfter mal.
Oder ein Bagger eine Leitung kaputt macht.
Ja, oder sowas, genau. Welche technischen Maßnahmen haben denn für dich, für euch den größten Hebel? Also wirklich jetzt, um nochmal so bei dem Resilienzbegriff zu bleiben. Ich dachte an sowas wie Netzwerksegmentierung. Backups hast du schon erwähnt.
Ich glaube tatsächlich, die wichtigste technische Maßnahme, wenn ich mir nur eine einzige aussuchen dürfte, wäre auf jeder Kiste ein EDR am Laufen zu haben. Also früher hieß das mal Antivirus, bevor das jemand anders genannt hat.
Mhm.
Eben um zu sehen, was auf den Kisten passiert. Und dann rede ich jetzt nicht nur von meinen Notebooks und Rechnern, sondern auch von den ganzen Servern. Ich glaube, die Telemetrie, die da abfällt, wenn ich nur eine Maßnahme hätte, wäre es die, die ich nehmen würde.
Und kann man denn so ein Incident, so ein Vorfall irgendwie praktisch üben? Kann man Resilienz üben?
Ich glaube, man muss es üben. Die Frage ist, wie sehr man sich drauf versteift. Da gibt es auch Kollegen, die sagen, ich habe für jeden Fall, den es geben kann, ein extra Handbuch und Skript. Und wenn das passiert, machen wir erst das und dann das und dann das und dann das. Passiert nur nie genau das, was da drin steht. Ich bin der Meinung, man muss aber trotzdem mal üben, was ist ein Krisenstab? Welche Rollen habe ich da drin? Wen müsste ich denn jetzt überhaupt anrufen? Also vielleicht braucht man vielleicht auch ein Stück Papier, wo Telefonnummern draufstehen, wo man Leute mit zusammentrommeln kann. Und wie kann man das machen? Ganz klassisch, indem man sich hier an den Tisch setzt und irgendwie so ein Szenario durchspielt. Wir machen das beispielsweise auch mit einer internetgestützten Lösung, die irgendwie zum britischen Geheimdienst oder so kommt. Auch total spannend. Kann man verschiedene Sachen mitmachen. Muss man aber auch tun. Und ich glaube, man muss da auch vielleicht ab und zu mal seine oberste Heeresleitung abholen. Auch wenn die da wahrscheinlich keine Rolle drin haben. Außer am Ende zu sagen, ich gebe dir das Geld oder nicht.
Hast du ein Beispiel, wo so eine Übung dann später auch geholfen hat?
Also wenn ich jetzt gerade an diese Geschichte mit dem Stromausfall bei uns denke, dann denke ich, ist das nur so schnell gelaufen, weil der Kollege, der dann für die Informationssicherheit in dem Land verantwortlich ist, das eben schon mehrfach geübt hat. Und da klar war, was zu tun ist und auch niemand gezweifelt hat, dass er die Autorität hat, das zu tun. Und ich war ganz froh, dass ich nicht in den Krisen callen musste.
Ich will mit dir noch jetzt so zum Abschluss noch mal so ein bisschen auch so einen Ausblick wagen machen. Und mich würde noch mal interessieren, was dich irgendwie nachts wach hält und was dich morgens motiviert.
Schöne Frage. Was hält mich nachts wach? Ich kann gut schlafen. Nichts.
Nicht dein Sauerteig. Ich habe gelesen, dass du Sauerteig machst.
Mein Sauerteig hält mich sowieso nicht nachts wach. Der ist so, der vergibt alles. Wir haben gestern erst wieder Pizzateig vorbereitet. Der steht im Kühlschrank. Was motiviert mich morgens? Ich weiß nicht, ich bin morgens einfach wach. Also ich bin einfach immer nur an oder aus. Vielleicht kann ich deswegen auch gut schlafen.
0 oder 1.
Genau, 0 oder 1. Zwischendrin ist schwierig. Ja, was motiviert mich auch, diesen Job zu machen? Die Frage gibt es öfter. Es ist einfach ein Job, der wichtig ist und man hat eine gewisse Verantwortung. Weiß nicht, das war wahrscheinlich auch einer der Punkte, warum ich aus der Beratung raus bin. In der Beratung hat man mal gesagt, hey, lieber Kunde, mach das bitte, ich weiß, das ist besser für dich. Die haben alle gesagt, nö. Mhm. Also der Impact, den man hatte, war einfach geringer als jetzt.
Also jetzt auch dieses Gefühl zu haben, okay, ich kann da was verändern, ich kann was absichern, was schützen.
Ja, es hängen halt ziemlich viele Arbeitsplätze auch an so einem Unternehmen. Und wenn man selber sagt, hey, ich bin hier ein wichtiger Teil dafür, dass das funktioniert und die Mitarbeiter, Kollegen, was auch immer, dann noch einen Job haben. Ich finde das ein sehr positives Bild. Und ja, es macht manchmal auch Stress, aber ohne Stress ist das Leben nicht so spannend.
Ja, ist ja auch, wenn ich immer auch mal so ein guter Treiber oder Antreiber, ne? Dass ich sag immer, also ohne so einen ganz gewissen Stresslevel funktioniert ich einfach gar nicht.
Ja, ich glaube, ich bin auch viel näher am Bore-out als am Burnout.
Okay, gut.
Also ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal in Burnout laufen könnte.
Wenn das jetzt sie so sagt, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Wenn du 3 Dinge nennen würdest, die jede Industriefirma sofort tun sollte. Eine Sache hast du ja eigentlich schon gesagt, aber vielleicht verrätst du noch 2. Was wäre das?
Also wir hatten es ja schon davon, das ist nicht die Frage, ob ich überhaupt einem Cybervorfall zum Opfer falle, sondern wann. Dann reden wir immer drüber, dass die Mitarbeiter das schwächste Glied in der Kette sind oder viele glauben das. Und dann bin ich der Meinung, eine Sache, die jedes Unternehmen richtig machen sollte, ist die Kommunikation zu den Mitarbeitenden hin. Und die Kommunikation dahin muss aus meiner Sicht einfach nur sein, wenn dir was komisch vorkommt, lieber Mitarbeiter, dann ruf mich an. Also vielleicht nicht mich persönlich, sondern schick eine E-Mail an unsere Gruppenmailbox, ruf irgendjemanden an, der eine Idee hat. Weil wenn ich jetzt irgendwo draufgeklickt habe und nicht das passiert ist, was passieren sollte, im schlimmsten Fall habe ich das eine Viertelstunde danach gemeldet, dann wird mein Rechner einkassiert. Vielleicht hat es noch einen zweiten erwischt, aber das passiert ja in der Regel nicht. Die Kollegen wollen sich ja erstmal quasi einen festen Zugang auf einem Rechner verschaffen. Wenn überhaupt der Hacker auf der Gegenseite da in Echtzeit sitzt und hofft, dass er mich da gefischt hat. So, das wäre Geschichte Nummer 2. Geschichte Nummer 3, redet ganz viel mit euren Vorständen und Geschäftsführern.
Also sensibilisieren für das Thema.
Auf jeden Fall.
Das
erste war das Thema Hausaufgaben machen, richtig?
Mhm.
Gut.
Ja, und zum Arzt gehen, ne?
Ja, das gehört dazu.
Ja, und ich denke halt, wenn man, wo er sich auch damit beschäftigt hat, was habe ich für Systeme, wie will ich die sichern, wie kann ich die, dann macht der Vorsorge schon auch Sinn. Ja, wenn ich weiß, was ich will, ja.
Ja.
Was glaubst du, welcher Trend wird dich oder euch auch als CISOs so in den nächsten Jahren, ich meine jetzt nicht in 10 und 50 Jahren, sondern wirklich jetzt so in den kommenden 1-2 Jahren am meisten weiterhin fordern?
Ich glaube, das Thema Ransomware wird weiterhin das Schlimmste sein. Ganz sicher Ransomware.
Okay, gut. Dank dir, lieber Ben.
Danke.
Danke euch. Danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Jetzt könnt ihr uns noch einen riesen Gefallen tun. Geht in eure Podcast-App. Schreibt mir, schreibt uns einen Kommentar, bewertet uns, wie es euch gefallen hat. Vergibt gerne ein paar Sternchen. Ich freue mich da sehr drüber und schaue da gelegentlich auch rein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder Fragen, dann schreibt gerne eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über Ben und seine Arbeit und euch das Thema Informationssicherheit interessiert, dann hört auch mal in Bens Podcast rein. Der heißt nämlich InfoSec Theater. Schon allein der Name ist ziemlich cool. Es lohnt sich, da mal reinzuhören. Und damit, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.